Unternehmer-Jam-Session. Schore für die Ohren. Unternehmer-Jam-Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder, und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer-Jam-Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören, und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst, und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner, und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen, wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit. Das Prinzip ist Hoffnung, und sei es nur die winzigste Hoffnung. Sie strahlt uns entgegen aus ihren Kinderaugen und sagt mir, wer will nicht an seine Kinder glauben? Mit dieser Line von Max Herre aus dem gleichnamigen Song Das Prinzip ist Hoffnung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich freue mich riesig, denn heute zu Gast ist Christian Ast, einer meiner langjährigsten Freunde. Und uns eint tatsächlich sehr viel. Es ist die Liebe zum Hip-Hop, die Liebe zum Basketball, die Liebe zu Sneakern, zu bestimmten Marken. Und auch genau darüber werden wir sprechen. Ich habe bewusst eine Zeile von Max Herre ausgewählt, denn Christian verbinde ich immer mit Max Herre und den Stieber Twins. Wir haben damals, was englischsprachigen Hip-Hop angeht, sehr identischen Hip-Hop gehört, Tribe Called Quest, De La Soul, Gangster, all das haben wir gleichermaßen gefeiert. Was den deutschsprachigen Hip-Hop anging, da gingen unsere Vorlieben so ein bisschen auseinander. Christian war eher südlich orientiert, Freundeskreis, Max Herre, Stuttgart, Stieber Twins, Heidelberg. Ich hingegen eher in den Norden tendierend zu Dendemann 1-2, Sammy Deluxe, Beginner und so weiter. Das ist jetzt gar nicht Gegenstand im heutigen Real Talk, das war nur noch mal so einleitend gesagt. Dennoch wird es über Hip-Hop-Werte gehen, es wird über Basketball gehen, es wird über Levi's gehen, es wird über Nike gehen, denn Christian hat eine sehr inspirierende und bewegende Geschichte hinter sich. Er hat die Schule abgebrochen, sehr zum Leidwesen seiner Eltern. Er kommt nämlich aus einem Juristen-Beamtenhaushalt. Er ist dann zunächst in die Graffiti-Welt eingetaucht, ist dann in den Einzelhandel eingestiegen und hat dann eine riesige Karriere im Vertrieb, in der Mode gemacht, hat Menschen wie Michael Jordan, Kool Savas getroffen, hat für Marken wie Nike, Levi's, Carhartt, um nur ein paar zu nennen, gearbeitet, ist dann an einem Punkt gekommen, wo er wieder alles verloren hat und wo er den Mut aufbringen musste, sich wieder einmal zu verändern. Wie er das gemacht hat, wie er das geschafft hat, was ihn immer wieder motiviert und inspiriert, darüber werden wir sprechen. Es ist ein sehr langes, um es gleich vorwegzunehmen, authentisches, intensives Gespräch. Deswegen werden wir auch zwei Teile draus machen. Jetzt den Real Talk und in der nächsten Woche eine Zugabe. Dort werden wir die Kategorien Freestyle und Props machen. Im Rahmen der Freestyle-Fragen kommen wir aber auch nochmal auf den Umgang mit Rückschlägen, also gehen da auch nochmal tief rein. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein an dem Vorgeblänkel hier im Intro. Ich habe versucht, mich möglichst kurz zu halten. Jetzt viel Spaß mit dem Real Talk und wir hören uns dann nochmal ganz kurz im Outro wieder. Christian, ich freue mich riesig, dass du dir die Mühe gemacht hast, den Weg aus Potsdam, mittlerweile aus Potsdam kommend, hierher in die 23, wie ich immer so schön dieses Aufnahmestudio nenne. Die 23 verbindet uns ja auch ein bisschen. Mhm. Können wir später noch mal drauf zu sprechen. Die meisten der Zuhörer, die regelmäßig hören, wissen schon, wo es hingeht, dann in welche Richtung. Wir kennen uns schon gefühlt eine halbe Ewigkeit. Ich habe mich ja neulich total blamiert, als du mich angerufen hast und mich auch gefragt hast, was meinst du, wie lange wir uns schon kennen? Und da lag ich, glaube ich, schon 10 Jahre zu kurz. Ich habe es aber auch schon wieder vergessen, wie lange wir uns wirklich kennen. 25 Jahre roundabout, wahrscheinlich vielleicht sogar noch länger.
Ja, ich würde sagen Anfang 92.
Ja.
So irgendwie. Also schon. Oder also es war kalt noch und wir haben in der Goetheanlage Basketball gespielt und da warst du und ich war irgendwie ein Street Kid, der dich bewundert hat und der
gesagt, runter, Alter,
was ist das für ein krasser Typ, ey. Der spielt Pässe und alles und so will ich auch spielen können.
Ja, hast du ja dann irgendwann fast geschafft.
Ich glaube, an dich kommt keiner ran, aber ja,
Back Attack. Danke dafür. Aber ein wunderschöner Moment ist, als wir uns dann jetzt vor kurzem nochmal wieder getroffen haben, war es tatsächlich wieder in dieser gerade besagten Goethe-Anlage. Und ich fand das einen so krassen, schönen Moment. Erstens war schönes Wetter, war jetzt vor, weiß ich nicht, 4 Wochen, Muttertag war es.
Das war der 8. März, ja.
War schönes Wetter. Mhm. Und ich kam in die Goethe-Anlage und du warst da, darf ich ja verraten, um ein Bild zu sprühen für deine Mutter,
ja.
Zum Muttertag. Und
aber auch, weil sie Geburtstag hatte.
Ah, ja. Okay,
gut. Also ich habe ihr das gewidmet, ja, ein Adlerauge, weil meine Mutter doch oder Mütter generell sehr viel sehen.
Ja.
Und
deine Mutter
war ja auch der Tag der Frauen, ne? Es war der Weltfrauentag, der 8. März.
Ach stimmt.
Und da war in Berlin halt Feiertag. Und deswegen konnte ich ja aus Berlin, es war ein Brückentag, also es war Freitag. Und ich habe dann ganz spontan morgens bin ich aufgewacht und dachte so, ey geil, es passt irgendwie, das Wetter ist gut, ich mache heute ein Bild.
Ja, witzig. Ja, aber da habe ich mich noch drüber lustig gemacht, weil mir hat einer erzählt, der eine Ausbildung macht bei einem Franchise-System, also zum Franchise-Nehmer, so die Einschulung in Berlin. Und er meinte, an dem Tag kann ich gar nicht arbeiten, da ist Weltfrauentag. Mhm. Und da habe ich ja noch gesagt, da hast du bestimmt verhört, da ist doch nirgendwo Feiertag tatsächlich. Aber ja, offensichtlich in
die
Berlin.
Die Hauptstadt schon. Das kommt dann Potsdam auch zugute, weil dann ist Potsdam immer ziemlich voll.
Ach krass,
ja.
Okay.
Ja, die kommen dann wirklich, das ist ja nur, keine Ahnung, 12 Minuten. Also du fährst von Berlin City West, Zehlendorf, also alles, was so hinterm Wannsee liegt. Von Potsdam aus gesehen, das sind so ungefähr 15, 20 Minuten per Auto und dann bist du in Potsdam City, ist cool.
Ja, hier ist das ja auch so mit Göttingen,
ja.
Es war 45 Minuten irgendwie knapp entfernt jetzt mit dem Auto, aber ja auch ein anderes Bundesland und auch wir haben abweichende Feiertage und als ich meinen Immergrün-Store noch hatte, ich habe es am Anfang ewig verrafft, mir zu merken, wann in Niedersachsen dann der Feiertag ist, weil dann war das so brechend voll immer in Kassel und auch im City Point im Einkaufszentrum. Mhm. Und wir waren regelmäßig unterbesetzt, was entweder ungeil für die Mitarbeiter war, die da arbeiten mussten, sorry dafür. Oder oftmals war ich auch selber da und dann wirst du da überrannt. Ja, ist immer witzig so mit diesen Feiertagen. Aber deine Mutter hat auch im März Geburtstag, hast du gesagt?
Ja, ja, 14.
Du hast ja auch im März Geburtstag.
Ja, genau.
Im März Geburtstag. Krasser Monat auf jeden Fall.
Ja, ich bin auch Fisch. Also, du bist ja Widder.
Ja.
Genau.
Haben die Sternzeichen auch geklärt.
Du hast quasi einen Tag vor meiner Tochter.
Nach
meiner Tochter, sorry, ja.
Sehr gut. Die in der Küche nebenan sitzt.
Genau, vielleicht stell ich mich einfach mal.
Nee, ja, ganz kurz, ich wollte noch auf einen schönen Moment, ich wollte den noch beschreiben, weil ich den richtig, richtig cool fand. Und diesen Moment hatte ich zweimal hintereinander. Ich kam da in diese besagte Goethe-Anlage, wie gesagt, wo wir uns kennengelernt haben, du am Sprühen warst und es lief verdammt geile Hip-Hop-Musik. Es war Sonne und ich dachte, ich war auch mega gestresst. Ich wollte ja eigentlich früher kommen, kam später und es war sofort, ich bin sofort in so einen Mut gekommen und dachte, geil. Und du warst da am Sprühen, cooles Bild, Sonne, wir haben kurz geschnackt, Hip-Hop gehört, du hast mir auch die Playlisten gegeben, was da gerade lief, kannte ich nicht, aber mega auf jeden Fall. Das und dann hatte ich später einen ähnlichen Moment nochmal und zwar war ich eingeladen auf eine Release-Party in Köln vom auch einem langjährigen Freund von mir, Lars, ich glaube, ihr kennt euch gar nicht, LST heißt der.
List der Funky Child.
Ja, achso, okay, kennst du doch?
Ich habe ihn nie kennengelernt, aber die Musik, klar.
Ja, und genau, der hat Release-Party gemacht und das war so ein ähnlicher Moment. Ich kam da, es war auch so eine Location in Köln, ich habe ja lange in Köln gewohnt, die kannte ich aber nicht. Die Location war cool, da lief diese Musik, waren kleiner, netter Kreis an Menschen da. Und da hatte ich auch diesen Moment, das war so cool. Und da habe ich noch, ich weiß gar nicht, zu wem ich gesagt habe, wie einfach es eigentlich ist, so diese Dudes, die da so sind, so glücklich zu machen. Ne? Da stehen zwei Plattenspieler, läuft entspannte Musik und ja. Jeder sagt direkt, boah, krasse Musik, kennst das Lied noch von früher? Und da haben wir zu gechillt und so.
Ja, und also ich brauche zwei Sachen in meinem Leben, um irgendwie so zu mir selber zu finden oder dann auch in so einen meditativen Zustand zu kommen. Das ist Kunst und das ist halt Musik. Und beides ist für mich essentiell. Also das war auch für mich ein bewegender Moment, weil du warst da und kurze Zeit später, lustigerweise, war Martin auch da, mit dem wir beide zusammen da gespielt haben, irgendwie 20 Jahre vorher oder irgendwie, keine Ahnung, muss 95 gewesen sein. Also irgendwie so die Kante, 92 hab ich dich irgendwie gesehen und im gleichen Jahr habe ich dann so ein bisschen, je älter ich wurde, du bist mal 2 Jahre älter als ich, siehst aber jünger aus.
Natürlich.
habe ich halt irgendwie versucht, mit dir Schritt zu halten. Du warst halt irgendwie deutlich besser und ich habe in meinem Leben immer wieder, egal wo es jetzt war, beim Sprühen oder ich habe mich immer an den Besseren orientiert, weil man dann halt auch so seine Entwicklung nimmt. Ne? Also ich war jetzt nicht in dem Sinne ehrgeizig, aber so, es ist super inspirierend, wenn du Leute siehst, die irgendwie schon 1-2 Schritte weiter sind. Und das ist diese Inspiration, die versuche ich jetzt auch oder mein Leben lang irgendwie weiterzugeben. Also immer jetzt an meine Kinder oder auch an andere Kinder oder an andere Generationen halt auch das, was man sich selber beigebracht hat, dann auch weitergeben.
Each one teach one, der gute alte Hip-Hop-Gedanke.
Ja, irgendwie vieles, sorry, ich war noch ein bisschen erkältet, irgendwie vieles aus dieser Hip-Hop-Philosophie hat uns beide, glaube ich, geprägt. Also uns prägen, glaube ich, die Werte des Hip-Hops, aber auch die Werte des Sports, also Basketball, Team. Und das ist das, was ich auch jetzt so meinen beiden Kindern dauerhaft mitgeben möchte. Es ist fürs Sozialleben extrem wichtig. Und ich glaube auch, dass Kinder, ich weiß nicht, wie es bei deiner Tochter ist, aber Kunst und Musik ist so viel mehr wichtig fürs Leben, glaube ich, also Mathe auch, aber eben als vieles andere, was man in der Schule so in der klassischen Schule beigebracht bekommt.
Ja, aber meine Tochter ist ja jetzt in der ersten Klasse. Sie mag Mathe total gerne, ist auch total fit schon in Mathe. Also ich war jetzt ein paar Tage mit ihr an der Ostsee und durfte da mit ihr auch so ein paar Mathe-Übungen machen. Sie interessiert sich aber auch sehr, was heißt interessiert sich? Sie malt sehr gerne, ist selber extrem kreativ. Sie guckt immer diese Playmobil-Videos auf YouTube, Familie Hauser oder so, wie heißt das? Und da gibt's so spezielle Videos auch, wo die zeigen, wie die so ihre Playmobil-Häuser bauen und so. Mhm. Und das baut die immer total krass nach. Und dann aber auch so in eigenen Welten baut sie das
so geil
danach. Das ist cool. Und Musik ist für sie auch extrem wichtig.
Ich glaube, jedes Kind tickt so. Wirklich. Ja. Also ich resoniere jetzt nicht vollends mit Steiner-Theorien, aber ich finde halt vieles, was in der Waldorfschule so, was ich so mitbekam, als wir auch Basketball gespielt haben, dort in der Halle oder so, ich kann mich dran erinnern, da warst du, meine ich, auch dabei. Da gab es ja die Halle hier in Kassel, Waldorfschule.
Nee, da habe ich tatsächlich nie gespielt.
Nee. Aber es war echt eine geile Halle und die Leute, die dort waren, waren alle einfach auch echt cool drauf. Und jetzt so ich bin jetzt 47, merke ich, dass diese Leute, die Waldorf geprägt sind, mit denen resoniere ich total, weil die sehr aus dem kreativen Bereich kommen, also Musik oder Kunst oder Handwerk. Also ich finde diese drei Aspekte unfassbar wichtig fürs Leben. Und ich bin selber, komme hier eher aus dem Juristenhaushalt, sogar noch schlimmer. Ich komme aus
Ist nicht noch Lehrer?
Beamte.
Lehrer noch dabei?
Nee. Beamte.
Beamte,
okay. Beamte, Juristen. Mein Vater war Richter. Also ich habe eine ganz andere Prägung und bin dann aber auch einen ganz anderen Weg gegangen, einen ganz ungewöhnlichen Weg.
Ja, und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen, weil wir könnten wahrscheinlich extrem viel über Basketball, Hip-Hop und so sprechen. Wird vielleicht über auch immer mal wieder.
Glaube ich. Das ist das Tolle an unserer Freundschaft. Ich glaube, das verbindet, unabhängig dessen, wie lange wir uns kennen, ist das halt so irgendwie das verbindende Element von Freundschaften, finde ich, dass man irgendwie gleiche Werte hat, dass man auch in einer gewissen Weise aufrichtig zueinander ist und dass man halt auch sich hilft.
Ja.
Ja.
Wir haben ja auch extrem viel parallel gemeinsam gemacht. Ne? Neben jetzt Basketball spielen, Hip-Hop hören. Gesprüht habe ich nicht. Das haben wir nicht parallel gemacht. Aber du hast mir, das liegt hier gerade, das habe ich für dich rausgesucht.
So cool. Das ist sehr berührend.
Das werde ich mal abfotografieren und dann auch mal posten im Rahmen der Podcast-Veröffentlichung. Und zwar, ich habe früher, das habe ich glaube ich tatsächlich noch nicht erzählt in dem Podcast, habe schon erzählt, dass ich Hip-Hop und House aufgelegt habe. Mhm. Aber ich hatte mal eine kurze Phase, da habe ich Hardcore-Hip-Hop aufgelegt und Gabba.
Ja, doch, Gabba Bunny, so haben wir dich ja genannt.
Ja, genau. Von dir kommt auch der Name Gabba Bunny, tatsächlich. Und so habe ich mich dann auch eine kurze Zeit genannt. Und du hast mir da ein sehr, sehr witziges Bild gemalt. Wie gesagt, das werde ich mal posten.
Es gibt noch eine lustige Verbindung, die ich sehe heute. Weil hier steht das Parfüm auf dem Tisch. Und ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du mir ganz stolz das Michael Jordan Parfüm gezeigt hast.
War das nicht geil?
Ja, ja. Wir standen oben bei, in der Wohnung deiner Mutter und du so, ey, guck mal hier, das habe ich jetzt aus Amerika. Also ich war in Chicago und das ist das Michael Jordan Parfüm.
Nee, ich hatte es aus Kanada. Ich hatte es aus Kanada.
Kanada, genau. Ja. Und dann dachte ich mir so, wie krass das denn? Es gibt Michael Jordan Parfüm.
Ja. Ja. Aber das ist nochmal eine ganz gute Überleitung zu deinem Werdegang.
Oh ja.
Weil der ist höchst spannend und ich finde auch total inspirierend.
Wow, danke. Ja, also ich habe tatsächlich einen besonderen Werdegang im Sinne von, ich habe die Schule abgebrochen. Ich war ja auch wie du auf der Grimm-Schule und habe in der 12 irgendwie für mich erkannt, oder ich habe irgendwie gar nichts mehr erkannt, so richtig. Ich war irgendwie dann so lost und hatte aber irgendwie ganz viel Spaß am Reden, am Verkaufen und habe dann leider die Schule abgebrochen. Also den Weg würde ich jetzt meinen Kindern nicht mehr empfehlen. Aber irgendwie habe ich gern gearbeitet und war da, glaube ich, auch gar nicht so unbegabt und habe gerne verkauft und bin dann irgendwie so ein bisschen in der Mode und / in der Schuhindustrie hängen geblieben.
Ja, kann ich mal ganz kurz fragen. Du hast ja gerade schon gesagt, du kommst aus dem Beamtenhaushalt. Wie haben denn deine Eltern drauf reagiert, als du gesagt hast, ich breche jetzt die Schule ab?
Naja, happy waren sie beide nicht, aber mein Vater hat mich da eigentlich sehr inspiriert und bis heute auch als jetzt in meiner Rolle als Vater, der hat es akzeptiert. Meine Mutter war völlig frustriert und hat mehr im Außen gelebt und was denken die jetzt alle von uns und das kannst du und du musst und keine Ahnung. Und mein Vater hat gesagt, nee, der Junge wird seinen Weg gehen, ich glaube an ihn.
Und also cool.
Das, ja, und mein Vater war Vizepräsident vom Amtsgericht, also der hatte schon eine relativ hohe Stellung, auch in Hessen. Und das ist schon sehr inspirierend, wenn dann so ein starker Charakter bedingungslos zu einem hält. Und das versuche ich jetzt auch als Vater für meine Kinder so zu leben. Ich sage denen schon, dass die was in der Birne haben und dass es schon darauf ankommt, auch im Leben Dinge diszipliniert durchzuziehen und einfach auch fleißig zu sein. Aber ich glaube, ich hatte halt einfach so eine spätpubertäre Phase und war dann so eher auf irgendeinem Schulhof, auf Friedrichs Gymnasium und habe da irgendwie ein Bier getrunken oder irgendwie so. Also war irgendwie, wie gesagt, lost. Und dann gab es einen Moment, als ich eben so in meiner Graffiti-Phase war und noch in Kassel gelebt habe. Das war so 97. Da hatte ich so eine Art Hochphase an. Da habe ich sehr viele Aufträge gesprüht und habe auch aufgelegt und so in verschiedenen Clubs hier. Und nicht richtig auflegen wie du, sondern eher so CDs abspielen. Ja, aber
gut, ich habe auch nicht richtig aufgelegt.
Die Leute haben es halt trotzdem gut gefunden und wir haben irgendwie auch ganz, ganz nette Abende gehabt und es war ziemlich voll und es war cool. Aber ja, ich habe dann halt parallel immer gearbeitet und Aufträge gesprüht, in irgendwelchen Läden gestanden, Schuhe verkauft, Sneaker, Klamotten. Und irgendwie habe ich da so ein bisschen Blut geleckt. Und und so ging mein Werdegang los eigentlich.
Blut geleckt wofür jetzt genau? Für Mode, so, für die Selbstständigkeit,
ich glaub,
für Verkaufen?
Eher mit Menschen arbeiten. Also klar, Mode war das Vehikel, aber ich hätte jetzt wahrscheinlich auch Autos verkaufen können oder so. Aber in dem Fall war es jetzt irgendwie, ich bin halt sehr ästhetisch, ich bin sehr farbaffin. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich dann zu meiner Kunst komme. Und so ästhetisch, also mir ist Qualität wichtig und Handwerk, Qualität, das leitet mich so ein bisschen und Farben. Und mir sind die Marken teilweise gar nicht so wichtig, aber ich hatte das Glück und auch vielleicht die Ehre, ein Stück weit für große, bekannte Marken zu arbeiten zu dürfen. Und so hat sich so irgendwie auch mein Karriereweg dann gebahnt letztendlich. Wenn du bei der ersten großen Marke Fuß fasst und da irgendwie halbwegs vernünftig klarkommst. Also das war bei mir Carhartt, Carhartt Work in Progress. Die haben, also der Inhaber davon, das ist ein Schweizer, der hat meinem engsten Freund oder meinem ältesten Freund sehr viel Geld vermittelt und hat gesagt, komm, Kassel ist ein weißer Fleck für uns. Vielleicht machst du sowas, was wir in Düsseldorf haben, und gesagt, getan. So entstand Chewing Gum. Und ich hatte dann auch mit dem zu tun. Und das war so nach 2 Jahren oder so, habe ich relativ viel mitbekommen durch meinen Freund, aber auch durch diese Carhartt-Geschichte. Und dann ging irgendwie so mein Karriereweg los. Dann lernte ich auf einer Messe Thorsten Lange kennen. Das ist der Gründer von Frontline Shop und ist heute auch ein sehr enger Freund für mich. Und Thorsten hat irgendwie mir vertraut. Wir haben uns auf der Messe ganz normal unterhalten in München damals. Das war 98, so rum. Und wir standen da in einer konspirativen Runde, der Gründer von Carhartt Work in Progress, Edwin, Thorsten und ich.
Ja, ganz kurz, Frontline war online, Mail-Order-Shop, Streetwear.
Zu dem Zeitpunkt war das ein Streetwear-Versandhandel, also quasi ein Katalog.
Gibt es den aktuell noch?
Nein. Das war ein Versandhandel. Genau, und der Thorsten hat gesagt, du, ich suche gerade jemanden, der irgendwie unseren ersten Laden aufmacht, also physischer Laden. Mhm. Dieser Katalog war schon relativ groß und der hatte eben als Hauptmarke, als Brot- und Buttermarke Carhartt. Mhm. Und deswegen standen wir da auf diesem Messestand zusammen. Wir wollten unsere Carhartt-Order machen auf der ISPO in München und oder beziehungsweise die Kollektion das erste Mal sichten, Manuel und ich. Und wir bekamen dann eben durch Edwin den Thorsten Lange, haben wir kennengelernt. Und Thorsten und ich haben uns auf Anhieb super verstanden. Und er meinte so auf dem Messestand noch so, ey, hast du nicht Lust für mich zu arbeiten? Und dann sind wir da von der Messe weggefahren von München irgendwann, Manuel und ich. Und auf der Autofahrt meinte ich dann so, du, ich habe irgendwie heute ein ganz lustiges Gespräch gehabt mit dem Thorsten da. Der könnte sich vorstellen, dass ich für ihn arbeite. Kannst du dir das vorstellen, dass ich jetzt hier irgendwie mal aus Kassel weggehe? Und so fing eigentlich meine Karriere an. Also ich gesagt, getan, Manuel hat das unterstützt. Und ich bin halt zu Frontline und habe halt den ersten Frontline Urban Store, so hieß das.
Der war wo da?
In Münster.
In Münster, okay.
In Münster. Habe ich aufbauen dürfen und oder aufmachen dürfen. Ich habe dann aber nach einem Jahr irgendwie, da gab es so eine blöde Konstellation an Manager-Gefüge und ich hatte mit dem Titus, dem Gründer von Titus Gates, auch viel zu tun. Mit dem habe ich mich super verstanden und seiner Frau. Aber der, ja, da kam so ein anderer Typ rein in das Unternehmen und mit dem kam ich nicht so zurecht und dann habe ich mich da so umorientiert und bin dann tatsächlich zu Levi's gekommen. Das war halt eine der ersten großen Marken, für die ich tätig war. Und das war natürlich spannend, weil 501 war irgendwie so, heute meine Kids wollen iPhone, wollen, keine Ahnung, Nike, alles haben. Ich glaube, deine Tochter auch, Jordan. Und bei uns war es ja so, dass es eine 501.
Wollte jeder.
Adidas-Schuhe, glaube ich. Du warst, oder wir durch Hip-Hop waren Converse oder Nike schon sehr, oder Jordan
auch. Ja, ich war schon sehr früh Jordan, ja.
Ja, aber ich hatte Converse, Larry Grandma Johnson, weiß ich noch, den Schuh, weil ich so gesporteten Weapon. super Schuh. Ja, auf jeden Fall, genau, es gab halt so eigentlich nur so wenige Sachen, die man in Kassel zumindest irgendwie haben musste. Und das war auf jeden Fall eine 501. Und meine Eltern haben partout nicht das unterstützt. Und ich habe dann irgendwie echt von meinem Taschengeld mir irgendwann dann eine 501 gekauft. Die habe ich bis heute noch im Keller.
Okay.
Meine erste. Die ist total zerschlissen, so, aber die ist mir irgendwie wichtig. Nee, und dann war das halt für mich irre, dann zu dieser großen Marke gehen zu dürfen. Ich war am Stammsitz in Heusenstamm bei Frankfurt und habe den ersten Factory Outlet für für Levi's geöffnet. Und das war so erfolgreich oder ging so ab durch die Decke quasi. Es war total in der Off-Location hinter Offenbach. Tatsächlich so ein Off-Location, Offenbach. Passt.
Da war ich sogar mal, habe ich dich mal besucht.
Ja. Und das war so gut, dass wir dann in Metzingen den zweiten Laden aufgemacht haben.
Ja. Was heißt das jetzt von den Tätigkeiten her, wenn du sagst, du hast den eröffnet? Also was, welcher Funktion, was war alles deine Verantwortung da?
Ja, das ganze Team aufbauen, also das Personal einstellen, den Laden zusammenstellen, also bestücken. Ich war da damals, mein Chef hat das Fetzenlager genannt. Da waren dann so Second, Third Quality und so. Also waren halt verschiedene, war wirklich auf so Paletten, waren Levi's-Hosen gestapelt. Ja. Es ist total lustig, da im Rhein-Main-Gebiet sagen alle Levi's, aber dadurch, dass es ein amerikanisches Unternehmen ist, also der Gründer ist Levi Strauss, ist ein jüdischer Mensch aus der Nähe von Nürnberg, aus Buttenheim kommt der, Aber es hat sich so eingebürgert, genauso wie dann mein darauffolgender Arbeitgeber. Es ist wie verpönt, wenn man für die Marke arbeitet und Levi's sagt.
Ja, okay.
Sondern man sagt Levi's. Und zurück zur Frage zu kommen. Es war dann halt lauter Stapel an Altware da. Zum Teil mega geile Ware. Und mein Job war es, das halt irgendwie zusammenzustellen, zu entscheiden, okay, die Hose ist cool oder die Passform ist gut und so weiter. Mhm. Und dann haben wir halt, hatte ich da irgendwann ein Team von 6, 7 MitarbeiterInnen. Und ja, haben da halt Levi's vertickert. Und das war interessant, weil wir hatten kein Budget, um da Marketing zu machen. Aber es hat sich wie ein Lauffeuer in Frankfurt rumgesprochen. Auf einmal hatte da Banker und alles, die da mit Limousinen vorfuhren und so und da irgendwie geshoppt haben. Für halt zum Teil 35 Euro oder so. Also für wirklich Appel und Ei ganz tolle Hosen. Die hatten dann irgendwie Mini-Fehler, die man kaum fand. Und wir haben da richtig Stückzahlen verkauft. Und eben, das war so erfolgreich, dass wir dann eine zweite Ladenfläche in Metzingen, wo dieses große Outlet war mit Hugo Boss und so, haben wir dann da halt auch noch eine weitere Fläche eröffnet.
Okay.
Ja, und dann kamen Leute von Nike. Und da kam ich mit jemandem von Nike in Kontakt, Marc Kosicke, der lustigerweise auch aus Kassel kommt und jetzt auch wieder in Kassel lebt. Ja,
ich kenne ihn nicht, also.
Der managt Jürgen Klopp.
Okay.
Marc Kosicke hat zusammen mit Oliver Bierhoff eine eigene Firma mittlerweile,
Plan okay. B. Ja.
Oder ich weiß nicht, ob noch Bierhoff mit dabei ist, aber auf jeden Fall die beiden. Also ich habe Marc Kosicke kennengelernt und noch 2, 3 andere, die irgendwie bei Nike arbeiteten. In Mörfelden war das damals. Da war die Nike-Zentrale, also auch unweit der von Levi's.
Und aber du hast die bei dir im Levi's-Store quasi kennengelernt.
Ja, ja. Kam dann immer mehr. Also wenn dann halt so, ne, die Kollegen sitzen dann in der Nike-Zentrale und beim Mittagessen sagen, ey, guck mal, wir waren gestern bei Levi's. Netter Store-Manager, der Christian und so weiter. Und ja. Und dann kam dann immer mehr. Und irgendwann wurde ich eingeladen, hey, willst du nicht mal bei uns im Shop gucken? Gesagt, getan. Ich war dann irgendwie im Shop und habe da auch für mich Nike gekauft. Und durch unsere Zeit halt, ne, war man einfach Basketball, Nike, Jordan, war einfach geil. Und auf einmal stand ich da im Mitarbeitershop in der Deutschlandzentrale von Nike. Und ja, und irgendwie ein paar Wochen später hatte ich tatsächlich ein Vorstellungsgespräch und habe den Job bekommen und war 2003 war der Erste, der Nike dieses ganze Lifestyle-Thema aufbauen durfte. Also es war eine Pionierarbeit. Also ich habe quasi 3 Pionierjobs machen dürfen hintereinander. Bei Frontline Shop den ersten Urban Store in Münster. Danach eben den ersten Outlet für Levi's und danach quasi Vertrieb für Nike, für den Bereich, der hieß seinerzeit Nike Edge and Trend.
Was motiviert dich dann da immer, gar nicht jetzt böse gemeint, weiterzuziehen? Also, will man nicht so seine Früchte dann mal ernten? So nee, wenn man sagt, man baut das so auf, das ist ja geil. Oder bist du grundsätzlich eher so ein Typ, der sagt, dir macht es total Bock, immer mal wieder neue Sachen auch aufzubauen?
Eher das. Also es gibt so eine innere, nicht Unruhe, aber so eine innere Stimme, die irgendwann sagt, okay, also in dem Fall war das Retail, dass ich so gedacht habe, ey geil, du hast jetzt Retail gemacht, du hast jetzt irgendwie in Kassel Retail gemacht, du hast jetzt Einkauf gemacht für Retail, du hast jetzt irgendwie einen Store aufgebaut für eine große Marke und noch einen zweiten und irgendwie du hast das Team gemerkt, alles irgendwie mit Bravour hinbekommen. Ich will nicht sagen, jetzt wird's langweilig, aber so, jetzt könnte man mal was anderes machen. Und damals war tatsächlich also das klingt jetzt bescheuert, aber damals habe ich mir gesagt, ey, ich habe einfach keinen Bock mehr am Wochenende zu arbeiten. Ich hatte einfach keinen Bock mehr, samstags zu arbeiten. Deswegen habe ich gesagt, ey geil, Vertrieb ist Verkaufen aus dem Auto raus. Warum nicht?
Ja.
Und ja, und so kam das dann, dass ich gesagt habe, geil, ey, ich probiere das mal. Verkaufen kann ich, kann labern. Und Nike finde ich geil. Damals wollte keiner Nike haben. Das ist kein Witz. Also das war eine Zeit, ich habe dann auch Nike Skateboarding aufbauen dürfen oder ich habe mit die ersten Jordan-Schuhe versucht, bei coolen Händlern zu platzieren.
Wann sind wir da? In welcher?
2003, 2004. Und zu der Zeit, also 2003, gab es in New York vor allen Dingen 2 Marken, die in den coolsten Läden von New York und Tokio und so waren. Das war Puma und Adidas.
Ja.
Puma hatte mit Jill Sander eine Kooperation, Avanti, und hatte ein Speedcat und hatte Mostro und solche Modelle, die dann später richtig groß wurden. Und Adidas hatte mit Yamamoto gerade die Zusammenarbeit gestartet und hatte Italia 90 und so, also hatte so Retro-Schuhe aufgelegt, lustigerweise in Kooperation mit Levi's. Die hatte ich dann zum Teil auch an, die Schuhe. Also die habe ich mir noch aus meiner Levi's-Zeit organisiert. Aber das waren halt so die Zeiten, Adidas Originals, Superstar, Run DMC, bla. Nike fand da kaum statt. Nike war eher so Running, Soccer, Total 90 Turf. Du hast schon vielleicht Air Force One gesehen, aber es gab keine coolen, also es gab eine andere Retail-Struktur, als sie es jetzt gibt.
Weißt du, woran das liegt? Weil es gab ja in den 90ern auf jeden Fall diesen Jordan-Schuh-Hype, ne, als Jordan da auf seinem Peak war.
Aber nur unter Basketballern.
Nur, ach so, tatsächlich.
Du hast jetzt quasi die Basketballbrille auf und weil du halt in dem Sport groß geworden bist. Aber wenn du jetzt, es ist schwer wahrscheinlich sich zurückzurennen, aber ich kann dir das ganz genau sagen, weil ich ja auch bei New Walks und so ausgeholfen habe. Das Straßenbild war geprägt von entweder den 90er Skateschuhen, die jetzt gerade alle auch wiederkommen. Die ganzen Fat Laces und da waren wie so Kissen drin auf dem Spann und die Schuhe waren so bulky. Und das, dieser Look kommt gerade wieder. Also der ganze 90er Look findet gerade wieder statt. Der wird gerade wieder, also die Mode ist wie so eine Achterbahn und diese Reise kommt gerade wieder. Carhartt-Hosen, weite Hosen, Skateshoe-Brands aus den 90ern sind gerade wieder total angesagt. Skaten ist wieder angesagt bei jungen Menschen.
Das ist gut, ich bin immer mal wieder Trend mit meinen Jordan-Schuhen, weil irgendwann ist wieder on peak. Aber in, ganz kurz noch, aber in den USA, da war doch der Jordan-Schuh in den 90er Jahren auch mega so ein Street-Schuh und so weiter.
Ja, das ist ein interessanter Aspekt, den du anreißt. Es ist so, dass man mittlerweile durch Instagram nur noch globale Trends hat.
Ja.
Aber die USA ist ein völlig eigener Markt. Und auch Japan oder Asien ist ein völlig eigener Markt mit ganz eigenen Spielregeln. Und für mich sind die Mechanismen wirklich interessant. Die meisten Trends, die wir hier erleben.
Also hier in Deutschland jetzt
erleben. Auch. Ja. Egal wo.
Okay.
Die meisten Trends kommen weltweit aus Asien.
Okay.
Aus Japan. Das ist eine der Destinations, wo auch viele Modedesigner, die ich zum Teil persönlich kenne, hinfliegen, um sich zu inspirieren. Die meisten, also eben ich war 6,5, fast 7 Jahre für Nike tätig und die meisten der Top-Leute, die halt diese ganz coolen Collabs bauen oder auch für Brand Jordan die coolen Kooperationen organisieren, die sitzen alle in Tokio. Egal, wo die herkommen, ursprünglich gebürtig, die leben alle in Tokio, weil sie dort, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass das alles so klein ist und dass die Menschen sehr qualitätsbewusst sind und dass schon immer in Tokio oder generell in Japan eine Kultur des Anderssein gepflegt wurde. Also es ist total wichtig, sich aus dieser Mensch, aus dieser ja, Menschenmenge im Prinzip, wo alle mehr oder minder fast gleich aussehen für uns, dass man sich stilistisch hervorhebt und deshalb mutig ist und auch riskiert, mal einen ganz neuen Look zu prägen. Und es gibt ganz viele Bewegungen, Kulturen, die aus Japan kommen und die dann sich global ausdehnen. Und so war es auch, glaube ich, damals, dass dann halt gewisse Trends aus Asien zu uns rüberkamen und zum Teil auch in Amerika, also je nachdem, wie die Flugrouten sind. Aber ne, viele Amerikaner lassen sich eben, Asien liegt gar nicht so weit weg. Kalifornien, Asien und so weiter. Wenn man darüber fliegt, ist nicht weit und da kommen viele Trends her. Vice versa, also auch die Japaner gucken viel auf amerikanische Trends. Das ist spannend.
Ja, okay. Also 2003, 2004, Nike nicht präsent
in Deutschland. Also damals waren die Trends, die Mechanismen von Trends etwas anders, glaube ich. Sorry. Es gab diese Bewegungen und die Bewegungen fanden statt, indem Leute wie du zum Beispiel mal rüber nach Kanada oder Amerika geflogen also sind. Das sind mehrere auch eben aus den größeren Metropolen jetzt in Deutschland, haben das gemacht und haben dann für sich Dinge entdeckt.
Jordan Parfüm.
Zum Beispiel. Oder auch jetzt sind wir wieder bei musikalischen Einflüssen. Eben uns beide prägt die Hip-Hop-Welt oder mich prägt noch mehr die Soul-Welt, also noch älter. Oder Jazz, alles, was aus dieser Richtung kommt, besondere Stimmen, besondere soulige Musik, tanzbare Sachen. Das, ich glaube, das verbinden wir beide irgendwie mit guter Musik. Ich kann auch mittlerweile Gitarrenmusik hören, aber das ist nicht meine Welt und ist auch nicht meine Mode. Aber eben, ich würde sagen, das ist eine geile Überschrift, die heißt Kultur. Es ist eine Kultur mit ihren eigenen Regeln, mit ihren eigenen Werten und Wertevorstellungen. Und aus dieser Kultur und aus dieser Bewegung kommen viele Trends. Und jetzt gerade ist die Hip-Hop-Kultur wieder völlig da. Und du siehst eben breite Hosen von Carhartt an den Kids. Also jetzt so, wenn ich beobachte, was tragen jetzt auch meine Kids oder was tragen die Kids auf der Straße, siehst du von Altersstufe 12 bis 19, siehst du den gleichen Look, den wir damals gesportet haben, Mitte der 90er. Exakt der gleiche Look. Du hast entweder Preppy, so Ralph Lauren. Du hast jetzt aber auch diese typischen Nike-Sachen, Skate-Look, Carhartt, bla.
Jeansjacken. Ich hoffe nur, die Miami Vice Hose kommt nicht zurück, die ich mal hatte in den 90er Jahren, bestellt vom Otto Versand.
Ist auch schon wieder da. Und ich meine, dann hast du jetzt noch so überdrehte Mode, so Balenciaga und Vêtements und wie das alles heißt. Das ist dann sehr futuristisch, Avantgarde. Das gibt es auch. Und ganz neu ist der Trend, irgendwie das alles zu fusionieren. Also generell Hybrid ist eine ganz große Überschrift. Und Pharrell ist so eine Ikone, der irgendwie alles das vereint. Der ist irgendwie creative. Der ist jetzt irgendwie Lead Designer bei
also der Pharrell,
der Musiker Williams. Pharrell. Der Musiker Pharrell, der leitet jetzt komplett Louis Vuitton mehr oder minder.
Ah, okay.
Der ist der Creative Director von Louis Vuitton. Der arbeitet für den reichsten Menschen der Welt. Dem gehört LVMH, diese große Gruppe. Und Pharrell hat quasi die Menswear-Kollektion von Louis Vuitton anvertraut bekommen. Und der prägt jetzt halt seinen musikalischen Einfluss, also Hip-Hop, par excellence. Pharrell steht auch für NERD, für Gitarrenmusik, für Fusion. Und das bringt er alles zusammen und lebt diesen Hip-Hop-Geist. Und aktuell sieht er aus wie ein Cowboy. Und ja, und der wird von, es geht um Inspiration. Das ist so spannend. Und ich meine, unsere Kinder, das hatten wir vorhin schon, vieles im Leben geht um Inspiration und für mich ist Verkauf und Vertrieb und womit ich irgendwie so ein bisschen mein Geld verdiene, ist Inspiration. Es gibt Menschen, die sagen, oder mein Sohn hat mich neulich als Zauberer vorgestellt, das war lustig, aber es gibt durchaus Leute, die sagen, du bist ein ganz guter Entertainer, weil ich arbeite mit Humor. Ich nehme mich meiner Meinung nach nicht selber so wichtig. Ich lache unheimlich viel und ich glaube auch, eben durch das Kommunikative und das Element Humor kann ich Menschen relativ schnell begeistern oder abholen. Und auch, also die Kunst im Vertrieb oder im Verkauf ist es, innerhalb kürzester Zeit Vertrauen zu gewinnen. Wenn du das schaffst, egal wo man auftaucht und die Leute mögen dich und haben gesagt, okay, der ist integer, dann brauchst du deine Visitenkarte noch nicht mal mehr, weil die Leute wollen irgendwie an dir dranbleiben.
Was hast du dann gemacht, um Nike nach vorne zu bringen?
Boah, das, was ich noch immer mache, viel reden und nah dran sein. Also für mich ist Vertrieb heißt wirklich nah dran sein, so kann man es sagen. Und jeder, der das anders definiert, muss mir das erklären, weil das verstehe ich dann nicht. Das ist für mich eine Logik, die nicht passt. Wenn du Vertrieb machst, musst du offen sein, dafür zu reisen. Und du musst halt auch den Bezug zu den Händlern behalten. Und Vertrieb findet nicht für mich statt, in irgendeinem Showroom sitzen und warten, sondern in diesen schwierigen Zeiten einmal mehr. Wir haben da draußen eine wirklich volatile Zeit. Wir haben eine richtige Krise. Ich bin jetzt auch nicht so happy mit unserer Politik, aber wir wollen jetzt hier, glaube ich, keinen Politik-Talk machen. Die Menschen fühlen sich alleingelassen in vielen Dingen und keiner kann sich mehr mit unseren Politikern und den Parteien identifizieren. Und aktuell merke ich zumindest, ist eine ganz starke Konsumzurückhaltung zu spüren im deutschsprachigen Raum. Und die Leute, und das trifft dann auch uns Vertriebler, sind alle sehr skeptisch. Die Leute sind ängstlich, die Leute lassen sich von den Medien sehr stark beeinflussen und die propagieren einen Krieg nach dem anderen. Ich finde Kriege Horror natürlich, mich berührt das auch, aber die Medien sind voll von Bad News und diese Bad News sorgen für ein schlechtes Konsumklima. Das ist leider aktuell so und das trifft dann auch die Vertriebler. Was auch immer man versucht zu verkaufen, man wird schnell in so eine, ey, jetzt kommt der wieder mit seinem Staubsauger oder mit seiner Tupperdose und will die irgendwie wieder vertickern. Aber ich komme mal zurück auf deine Frage mit, was hast du gemacht bei Nike zu entwickeln? Ich glaube, was mich unterschieden hat, zumindest haben mir das viele Händler zurückgespiegelt, ist, dass ich A, total leidenschaftlich bin und war und mich auch festgebissen habe an Themen. Das heißt, ich war beständig und bin einfach an Themen, die mir wichtig waren, dran geblieben und war da auch sehr selbstbewusst und habe gesagt, pass auf. Also ich durfte irgendwann Snipes betreuen oder ich habe Soulbox entwickeln dürfen, habe denen die Kundennummer gegeben. Also ich sag mal, das ist ein großer Bogen zwischen einem Nischen-Sneaker-Hat-Konzept, was zu der Zeit damals ganz klein war. Hikmet und ich sind bis heute sehr eng befreundet. Der ist wie so ein Superstar jetzt in dieser Szene. Und dann habe ich Sven kennengelernt, der hatte Snipes 2 oder 3 Filialen. Das ist auch ein enger Freund für mich geworden. Und da ist halt, wie gesagt, zwischen beiden ist dann da am Schluss sogar eine Fusion passiert, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber diesen Bogen musste ich selber spannen. Du hattest halt einen, der ein bisschen mehr Sneaker verkauft hat, Sven, Snipes. Der hatte zum Teil 900 verschiedene Schuhe an seiner Wand. Und Hikmet hatte halt, keine Ahnung, 100 verschiedene. Und da musste man sich halt auf unterschiedliche Typen von Kunden einstellen, aber auch von Konsumenten. Und das ist das, was mich bis heute leitet, egal was ich verkaufe oder mache. Ich denke nicht nur an mich, so von wegen, ich möchte jetzt meinen Bonus haben oder irgendwie so. Das machen leider viele Vertriebler falsch. Das spürt jeder Kunde sofort. Sondern ich denke an das, was ich habe, das Produkt, glaube ich an das. Und wer ist der, who is the matching consumer? Also quasi, ich schaue mir genau die KonsumentInnen an, denen ich das Produkt, was ich gut finde, verkaufen will. Und das ist dann mein, wie soll ich sagen, mein Kommunikativkonzept. Das heißt, ich gehe zu den Händlern und sage, pass auf, ich habe mir dein Sortiment angeschaut. Ich glaube, die und die Kundin, Frauen kaufen 5-mal so viel Schuhe wie Männer und ich habe 20 Jahre Schuhe verkauft. Die und die Kundin shoppt doch bei dir, oder? Und dann, ja, hast du gut erkannt. Ja, also du, ich habe noch erkannt, also ich analysiere quasi das relativ schnell mittlerweile, weil ich da ganz gute Übungen habe. Analysiere das Konzept, was ich sehe, deswegen nah dran. Ich muss im Laden stehen und stehe dann wie im Wohnzimmer von dem Händler. Und der fühlt sich auch so, der fühlt sich geborgen und das ist alles seins. Das hat er irgendwann aufgebaut. So wie wenn wir jetzt hier in deinem Raum sitzen, du fühlst dich hier wohl. Und ich fühle mich auch wohl, weil du mein Freund bist und ne, wir sitzen hier in deinem Raum. Und in dem Moment, wo man im Wohnzimmer vom Händler ist, fühlen sich hoffentlich beide wohl. Und dann kommt es auf die guten Argumente an, zu sagen, pass auf, ich erkenne hier eine Lücke mit meinem Produkt. Und damals war es Nike. Und das kannst du nicht. Das hast du nicht. Diese Lücke kannst du nicht abbilden. Ich war in irgendwelchen Skate-Shops und da standen nur deutsche Fabrikate an der Wand. Ja, wir wollen keine amerikanischen Marken. Solche Sachen sind passiert. Aber ich habe mich dann irgendwie durchgesetzt und habe gesagt, pass auf, egal was ihr jetzt negativ denkt, ihr habt da auch Vans. Und Vans ist auch eine amerikanische Marke. Ja, das ist die einzigste Ausnahme, die sind ganz authentisch. Und da habe ich gesagt, ja, aber Nike ist auch authentisch. Wir machen die Dunks, wir nehmen diese Skateschuhe und kriegen dieses Skate-Ding umgesetzt. Und allein, dass ich dran geglaubt habe, hat irgendwann auch funktioniert, dass ich mit dieser Vehemenz und mit diesem Selbstbewusstsein vor den Kunden stand. Und der hat gemerkt, okay, du kannst jetzt sagen, was du willst, der Ast bleibt irgendwie standhaft und hat gute Argumente. Weil ich genau analysiert habe, egal jetzt ob Snipes, dieser Händler in Dresden war, okay, da ist ein Schuh, den ich hier in meinem Musterkoffer habe und der passt eigentlich zu den Konsumenten, die da in Dresden jetzt Skateschuhe suchen, die gut gemacht sind.
Ja, wie ging es dann weiter mit Nike? Also in welcher Funktion bist du eingestiegen bei Nike? Also warst du verantwortlich für Aufbau jetzt hier in Deutschland oder? Ja.
Ich hatte halb Deutschland, also ich hatte so ein paar, ich war wieder Sonderling. Ich hatte als einziger ein Auto mit Navi.
Okay.
Das gab es damals noch nicht so viel im Vertrieb. Das ist
auch unvorstellbar heute, oder?
Ja, ja.
Hast du noch so eins, was man sich an die Windschutzscheibe pinnen musste von innen?
Es war tatsächlich ein schöner BMW. Okay. Ich bin auch deshalb seitdem sehr großer BMW-Fan. Ich hatte aber auch andere Autos, aber eben BMW war damals so, die hatten so eine Kooperation mit Nike und ich hatte dann eben BMW und durfte halt halb Deutschland bereisen. Das war die Besonderheit. Es gab halt im Vertrieb so und so viele Kollegen Und da gab es halt die Fußballfraktion, da gab es die Lauffraktion, da gab es die was weiß ich und dann gab es die Intersport-Kollegen, die haben halt dann so und so viel Intersport-Händler betreut. Und ich war kaum in Mörfelden-Walldorf, sondern ich war nur im Auto. Und ich hatte halt eben die Nordseite Deutschlands, alles oberhalb Frankfurts. Ich habe in Frankfurt gelebt und habe dann halt Berlin ganz viel bereist. Dort habe ich sehr viel Zeit verbracht, weil damals schon in der Hauptstadt am meisten passiert ist. Ich war in Hamburg bei coolen Händlern, Thomas I. und so gibt es bis heute. Und da gibt es bis heute auch gute Verbindungen. Und dann musste ich irgendwann auch Köln machen wegen Snipes und Runners Point habe ich dann auch später. Also um deine Frage zu beantworten, ich bin als ganz normaler Verkäufer, Vertriebler, Vertreter am Schluss gestartet und habe als Key Account Manager, ich hatte die zweithöchste Umsatzverantwortung bei Nike Dach, nee AGSS hieß das, Austria, Germany, Switzerland, Slowenia. Das war damals dann die neue Gruppe und das endete bei mir dann meine Reise in Frankfurt. Und ja, wie gesagt, da gab es nur noch einen Kollegen, der mehr Umsatz verantwortet hat. Das war dann Deichmann. Also der hat mit Deichmann gearbeitet und ich durfte dann wirklich relativ viel, ja, ich habe relativ großen Umsatz verantwortet.
Ja, aber wann ist der Nike Tower in Berlin gekommen?
Nike Town meinst du?
Nike Town,
ja. Ja, genau. Nike Town kam, die waren schon da, als ich da war.
Okay.
Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Muss so 2000, glaube ich, hat das eröffnet oder 99.
Ja, okay. Was ich noch mit dir und mit Nike verbinde, ist
übrigens, es heißt wirklich Nike, also das ist ganz wichtig, als Mitarbeiter von der Firma wirst du nicht gesteinigt, aber
ist wie bei Levi's, Nike.
Genau. Nee, also das ist wirklich, es gab eine Kollegin, die hat eine Abmahnung bekommen, weil sie auf der Bühne stand und Nike gesagt hat.
Okay.
Kein Witz.
Also hab ich gerade Nike gesagt? Gesagt?
Ja, oh,
hoffentlich kommt das keiner.
Aber nein, alles gut.
Mach den Podcast hier ab. Aber wo ich mich dran erinnere, was total krass war, das kann ich sehr genau sagen, dass das 2005 war, weil ich habe meinen 30. Geburtstag gefeiert. Damals kann man sagen, das war ein legendärer Club, der mir jetzt gar nicht mehr einfällt, von Reza, weiß er nochmal, Kuba Club.
Ja, genau,
Kuba Club unten im Keller. Mhm. Und nicht nur, dass du da auch aufgelegt hast auf meinem Geburtstag, falls du dich dran erinnern kannst.
Klar.
Du hast mir ein hervorragendes Geburtstagsgeschenk gemacht. Und zwar hast du mir ein, ich weiß nicht, ob es ein Umzugskarton war, so ein relativ großer Karton hast du mir vor die Füße geknallt und meinst, hier ist dein Geburtstagsgeschenk. Und ich so, und mach diesen Karton auf und der war einfach voll von Michael Jordan Klamotten. Mhm. Inklusive Ball. Das weiß ich noch. Fantastisch.
Kann sein.
Ich hab immer sehr von deinen Stationen profitiert,
ja,
wo du gerade warst.
Ich glaube, ich schenke einfach unheimlich gerne und war auch, glaube ich, schon immer großzügig von daher. Ja,
absolut, das kann ich bestätigen. Und weil ich Mustergröße hatte. Also genau. Hast du mir mal gesagt, dass ich da...
Ja. Du, das war irre. Also wir hatten tatsächlich Zugriff auf und ich habe Mustergröße bis heute auch bei Schuhen. Da habe ich richtig Glück, weil ich bin körperlich sehr groß, 1,85 oder was heißt sehr groß, aber normal groß und dann irgendwie US9 ist ungewöhnliche Kombination. Das heißt, ich hatte bis heute das Glück in meinem Leben in ganz viele Musterschuhe reinzupassen und auch mit diesen Musterfüßen gesegnet zu sein. Ja. Ich habe schmale Füße eher tendenziell und da kann man dann auch viel mal testen und Testreports schreiben für neue Neuentwicklungen, für Prototypen und das durfte ich auch bei Nike. Ich hatte irgendwann Zugang zu den wirklich Top-Stars im Unternehmen. Ich durfte tatsächlich, jetzt ohne angeben zu wollen, ich durfte mit Tinker Hatfield sehr viel arbeiten. Ich habe auch 3-4 Mal persönlich Michael Jordan kennengelernt und getroffen. Genau, also es war eine ganz besondere und aufregende Zeit, die mich auch bis heute sehr stark prägt. Und aber es ist halt dann auch eine Zeit, die irgendwann zu Ende geht und wo man merkt, okay, man hat jetzt irgendwie alles gesehen, gehört, mit allen irgendwie mit den coolsten Leuten arbeiten dürfen. Und dann gab es eben die Stimme des inneren Antriebs, die gesagt hat, okay, die Station hast du jetzt hinter dir und du willst irgendwie noch mehr. Du hast irgendwie, da habe ich wieder Blut geleckt, so mit richtigen Schuhen. Und das kam so ein bisschen mehr aus der privaten Ecke. Ich hatte schon sehr viel auch mit Ludwig Görz zu tun. Der ist leider jetzt gerade gestorben vor ein paar Tagen. Hat mich bewegt, weil das ein ganz toller Mann und ganz toller Mensch für mich ist. Der hat mich quasi in 20 Jahren oder wir haben uns wechselseitig begleitet. Ich habe mit seinem Unternehmen sehr viel zusammengearbeitet, also eben auch zu meiner Nike-Zeit gestartet, 2004. Damals war ich halt quasi der Betreuer für Görz und habe mit Görz 17 und auch für das normale Görz mit denen gearbeitet. Und ja, habe dann auch Herrn Goertz kennengelernt und mit seinem Sohn zusammengearbeitet, mit Philipp. Und ja, es verbindet einen einfach viel, wenn man fast 20 Jahre mit solchen Händlern arbeitet, auch wenn die große Filialisten sind, ne? Und wenn dann so ein Unternehmer wie Ludwig Goertz es war, der auch wirklich 180 Filialen betreut hat in Deutschland, Österreich, Schweiz, wenn man dann bei dem im Büro sitzt und mit dem sich unterhält und der fragt, Mensch, Herr Ast, wie geht's Ihnen und was können Sie mir momentan empfehlen, welche Ware ist gut, dann denkt man irgendwann so, wow, ich war jetzt gerade bei Ludwig Goertz und sitze hier im Büro, wie cool ist das denn? Ich bin doch eigentlich nur Christian aus Kassel. Also dann ist man so auch irgendwie, kommt man sich komisch vor manchmal. Aber es ist ganz toll und aufregend und eben in dieser Zeit nach Nike fing das halt an, dass ich gemerkt habe, mich reizt irgendwie das Thema Schuhe. Mich reizen die Menschen in der Schuhwelt, weil die alle sehr bodenständig sind, sehr entspannt in der Mode. Ich habe bis heute noch nie Drogen genommen oder irgendwas. Ich trinke auch jetzt gar keinen Alkohol mehr, aber ich habe noch nie wirklich viel Alkohol getrunken. Und dieses
das unterscheidet uns.
Nee, aber diese ganzen Suchttypen und so, die man halt in der Mode auch erlebt, die irgendwie alle auf irgendwelchen kolumbianischen Wunderpulvern und so durch die Gegend fliegen und irgendwie sich ganz toll finden und eigentlich sind es am Schluss irgendwelche Seelen, die lost sind. Damit konnte ich irgendwie nicht viel anfangen und die laufen sonnenbebrillt über irgendwelche Messen und es ist eigentlich total dunkel und weißt du so und das ist alles so wie so ein Karneval und da habe ich mich auch immer so ein bisschen distanziert. Ich selber bin sicherlich auffällig von meinem Look und passe auch meiner Meinung nach in keine Schublade. Ich glaube, ich habe auch gar keinen Look. Ich ziehe Sachen an, Punkte, und ich ziehe Farben an am Schluss. Ich mag kein Schwarz oder so. Also ich habe ganz wenig Schwarz. Ich finde, das macht irgendwie jeden blass und sieht einfach nach Trauerfeier aus oder irgendwie macht einen auch so, gibt so einen traurigen Look, finde ich. Und ich finde halt, Farben sollen die Menschen tragen. Sie sollten halt mehr Farben tragen, die ihnen auch stehen. Ich glaube, der Job des Farbberatens ist völlig unterschätzt und sollte mehr gelehrt werden. In Deutschland auch.
Wo bist du dann gelandet, jetzt nach dem ganzen Spannungsbogen nach Nike?
Sorry, ja.
Nee, alles gut.
Ich schwall dann irgendwann. Ja, ich habe mich dann tatsächlich selbstständig gemacht und zwar mit einer deutschen Marke, die heißt Flipflop. Das hat mir total viel Spaß gemacht, die zu verkaufen. Nicht, weil ich Fußfetischist bin oder so. Also ich hatte echt viel mit Füßen zu tun, sondern weil die Leute, die Flipflop gemacht haben, echt cool waren. Katrin und Bernd Hummel und schöne Grüße an dieser Stelle. Da hat uns auch viel verbunden. Und ja, die haben mich so ein bisschen quasi weggeholt von der Nike-Welt, von dieser typischen, hier letzter cooler Sneaker-Typ. Ich hatte irgendwann 300 verschiedene Nikes zu Hause. Es war Wahnsinn. Also Nike, Jordan-Schuhe, alles. Ich hatte eine Sammlung, das war krass. Hab dann ganz viel verschenkt, gespendet, bla, an irgendeinen Schauspieler. So Olli Kuritke, der hat irgendwie die Hälfte meiner Sammlung bekommen.
Ich habe dir mal beim Umzug geholfen, das weiß
genau,
ich noch.
Genau, stimmt, in Frankfurt.
Ja, genau, da haben wir auch irgendwelche Vitrinen runtergetragen, wo Schuhe drin standen.
Ganz krass, ja. Naja, auch ich war ja auch privat liiert mit einer Nike-Kollegin und wir hatten halt beide viel. Und we just did it, also quasi. Ja. Da werden die Kinder verbinden uns halt jetzt mit dieser Zeit. Um jetzt halt vielleicht auch da den Bogen zu schließen, also ich habe halt ungefähr genau 20 Jahre Schuhvertrieb gemacht. Ich war noch Verkaufsleiter bei Timberland 2 Jahre und habe halt auch eben Goertz, wie gesagt, das berührt mich, dass der jetzt gestorben ist, dass Goertz generell sich so zurückentwickelt hat, habe halt für mich erkannt, dass der ganze Schuh- und Modemarkt gerade eben aufgrund dieser volatilen Zeiten so in sich zusammenfällt. Ne? Also man hat ja in den Medien die Benko, Nummer, Signa, Kaufhof Karstadt, Goertz, ich meine von 180 Filialen auf 40 runter. Der Online-Markt struggelt, Zalando geht's richtig schlecht. Die haben irgendwie 700 Mitarbeiter vor 1,5 Jahren gekündigt in Berlin. Also irgendwie ist gerade so Konsum und Konsum von Mode und Schuhen merklich zurückgegangen. Und ich hatte letztes Jahr auf privater und geschäftlicher Ebene ein brutal schwieriges Jahr. 23 war für mich, du bist 23er Fan, aber das Jahr 23 war für mich eigentlich wirklich ein blödes Jahr. Ich habe 2-mal einen Job verloren. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben eine außerordentliche Kündigung bekommen. Ich sagte, was ist das denn jetzt hier? Habe ich noch nie gehabt. Hintergrund war aber eben auch diese Krise, ne? Dass halt eben große Unternehmen aufgelöst wurden, dass eben einhergehend damit dann auch im Vertrieb radikale Maßnahmen getroffen wurden. Und ich war dann auch ein solcher Vertriebler, der dann einfach so von heute auf morgen seine Kündigung erhielt, weil der Arbeitgeber wusste nicht mehr, wie er mich bezahlen soll. Und das war im November letzten Jahres. Also das zeichnet mich auch, glaube ich, jetzt gerade noch so ein bisschen, dass ich da von heute auf morgen, obwohl ich irgendwie 3-4 Monate richtig hart gearbeitet habe, viel im Auto war, nah dran. Ich habe irgendwie 10, 11 verschiedene Labels parallel verkauft aus dem Auto und habe meinen Job verloren. Und von heute auf morgen kein Geld mehr. Das war hart. Und dann kam ein Parfümeur, der wie wir aus Kassel kommt, Gesa Schön. Der hat die Parfümserie Eccentric Molecule entwickelt, erfunden, mehr oder minder. Und den habe ich im Oktober letzten Jahres kennenlernen dürfen. Der ist in der Parfümszene wie so ein Gott oder wie so ein Superstar. Ist einer von den Top 3 Parfümeuren weltweit, dessen Parfums sich wirklich sehr gut verkaufen. Und Gesa lebt, wie ich in Berlin oder ich lebe in Potsdam, aber unweit von ihm leben wir auf jeden Fall beieinander und haben uns halt zum Mittagessen getroffen und sofort gut verstanden. Da rief noch ein gemeinsamer Bekannter aus Kassel an, Moritz, und es war total lustig, also skurril irgendwie. Und Gesa ist zwar 7 Jahre älter, aber auch ein Fisch, also auch gleich Sternzeichen. Und wir hatten sofort viele, viele Überschneidungen und hatten beide, glaube ich, so, es hat sofort geklickt bei uns beiden. Und daraus ist jetzt eine Zusammenarbeit entstanden. Total abgefahren. Ich bin jetzt Parfümverkäufer, Thorsten.
Ja.
Da schließt sich der Bogen zu Jordan Parfüm.
Ja, absolut. Und aber du machst nach wie vor das, was du liebst, ne? Verkaufen offensichtlich ist ja ganz also, große Leidenschaft.
Genau, der Job. Also ich bin jetzt quasi, es ist echt besonders, wie wir jetzt das entwickelt haben, Gesa und ich. Ich bin jetzt angestellt co-leite die Distribution von Gesa für Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, ich kümmere mich um alles Kommerzielle, um Vertrieb, Marketing, Retail. Ich bin so ein bisschen mit Gesa am Überlegen, welche Kooperationen könnte man machen mit irgendwelchen coolen Marken. Da gibt es lauter Ideen und eben, ich habe jetzt nur so ein paar Marken erzählt, aber was eigentlich meine tollste Zeit war, neben Nike, war Echo. Ich war bei der dänischen Marke Echo und da habe ich, glaube ich, fast alles, was mich jetzt auch menschlich oder auch auf der privaten Seite prägt, habe ich bei Echo gelernt. Weil das war ein internationaler Job. Da habe ich sehr viel in Dänemark arbeiten dürfen und habe eigentlich nur noch Englisch gesprochen. Also fast 4 Jahre fand quasi mein ganzes Leben auf Englisch statt. Und auch wenn ich in Potsdam privat gelebt habe, war ich 12 bis 14 Mal im Jahr oben in Dänemark. Und ich bin quasi seitdem, würde ich sagen, mehr oder minder zweisprachig. Und dieses Profil hat dann Gesa gereizt. Er hat gesagt, ey, du bist jetzt nicht nur eine Labertasche und irgendwie hast schon ein paar Schuhe verklopft, sondern du hast auch schon eben internationale Erfahrung. Und die Firma von ihm sitzt in London, also seine Entity. Er selber lebt zwar in Berlin und kreiert da die Düfte, aber die Firma ist halt in London. Und deswegen braucht er jemanden, der halt auch fließend Englisch spricht, der auch so ein bisschen unterschiedliche kulturelle Gegebenheiten fühlt und versteht und eben sich damit arrangieren kann und auch eben Prozesse von größeren Unternehmen kennt. Und ich kenne sowohl größere als auch kleinere. Ich war halt auch schon 4,5 Jahre selbstständig. Also somit bilde ich, glaube ich, ein ganz spannendes Profil ab.
Ja, du hast gerade gesagt, 4,5 Jahre selbstständig, das war die Flip-Flop-Zeit.
Genau.
Die du schon kurz angesprochen
hast. Flip-Flop und ich hatte dann insgesamt 5 Marken auch. Also ich habe auch noch eine Textilmarke gehabt, die ist 2P, das war französische Waschseide. Da bin ich immer nach Paris geflogen und habe dann die an sehr hochwertige Händler verkauft. Und Opening Ceremony war auch dabei, eine sehr coole Marke aus New York. Deren Schuhe habe ich verkauft, auch ein sehr cooles Projekt. Und auf Basis dieser verschiedenen Konzepte, die ich als Selbstständiger hatte, habe ich auch mein Netzwerk ziemlich breit aufgestellt. Also ich war jetzt nicht nur der Sneaker-Typ, der irgendwie seine Nike-Leute kennt, weil das ist ja ein ganz bestimmter Bereich, sehr Streetwear-mäßig, sehr lifestyleig, sondern ich hatte dann auch mit sehr modischen Händlern zu tun, die hochpreisige Ware verkaufen, Premium, Luxus und so weiter. Auch sehr nischig zum Teil, aber eben alles gute Qualität. Ich würde sagen, mich prägt bis heute Qualität und Handwerk. Gut, Nike steht jetzt weniger für Handwerk, aber eben für gute Qualität, für Innovation. Und ich glaube, das muss eine Marke auch haben, damit ich sie persönlich spannend finde. Und wenn ich sie persönlich richtig gut finde, ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage. Was ist denn für dich eine Marke oder was macht für dich eine Marke aus, dass du sie gerne sportest oder trägst und repräsentierst?
ich trage ja schon über die ganzen Jahre ganz bestimmte Marken. Das ist aber, glaube ich, also klar, Jordan hat mich geprägt, weil es einfach Jordan ist, weil Jordan als Sportler Werte vermittelt für mich, die ich auch in mir trage. Es war, glaube ich, auch, nee, das war nicht mein erster Basketballschuh. Der erste Basketballschuh war tatsächlich ein Converse-Schuh. Ja, cool. War das ein Dr. J-Schuh? Kann das sein?
Kann sein, weiß ja. ich nicht.
Aber dann war's
war
aber
ja
schon,
bei ihm selber auch so.
Dann war es relativ schnell ein Michael-Jordan-Schuh. Und dann habe ich
Wo hast du den entdeckt oder wie bist du da? Also hast du Jordan durch irgendwen im Fernsehen? Oder?
Ja, habe ich ja schon mehrfach hier im Podcast erzählt. Ich war beim CVJM, also ein lokaler Rudi. Verein hier in Kassel, genau. Und da in der Halle konnte man ja spielen. Mhm. Und die hatten dann, ich weiß nicht, ob oben oder irgendwo, auf jeden Fall hatten die so einen Raum, so einen Fernsehraum mit Videorekorder für die es noch kennen.
War das nicht auf der Bühne oben? Auf dieser
Nee, das war so ein separater Raum und da konnte man tatsächlich hingehen und ich weiß gar nicht, ob man sogar irgendwie, weiß ich nicht, 2,50 Mark irgendwie bezahlen musste, dann konnte man da Videos gucken. Und da habe ich Michael Jordan gesehen, den 88er Slam Dunk Contest, den 50 Punkte Dunk von der Freiwurf. Das war die erste Aktion, die ich von Michael Jordan gesehen habe. Ich dachte, boah, krass. Mhm. Und war sofort, und dann war es halt Jordan-Schuh. Und dann habe ich ja sehr lange Ralph Lauren getragen.
Oh ja, du warst immer sehr obsessed.
Hab ich selber gar nicht entdeckt. Das hat mir Andreas aus Toronto tatsächlich auch mitgebracht. Andy mitgebracht, der mir auch, du hast ja schon gesagt, auch Musik sehr, sehr, sehr viel Hip-Hop aus Toronto mitgebracht hat. Den guten Underground Frankenstein. Habe ich neulich gerade noch erzählt. Frankenstein, weil auf der Veranstaltung.
Dr. Octagon, habe ich alles durch dich kennengelernt.
Frankenstein, so witzig, als ich auf dieser Veranstaltung bei LST war, da habe ich einen ganz alten Dude auch aus Kassel wieder getroffen. Mhm. Milan, schöne Grüße an der Stelle. Geil. Wir haben leider ein bisschen wenig gesprochen, aber der wollte mir immer die Frankenstein-Platte abkaufen, weil die ist irgendwie limitiert auf 300 Stück oder so, ich weiß es nicht genau. Und The Pain heißt das Lied und das wollte der immer abkaufen, genau. Aber Ralph Lauren habe ich dann eine Zeit lang immer getragen, Levi's habe ich immer getragen, aber ich habe das meistens getragen, um mir das Leben leicht zu machen, weil ich mag eigentlich gar nicht so gerne Klamotten kaufen gehen. Das denkt man jetzt gar nicht. Mhm. Aber mir macht Marken kaufen, macht mir einfach das Leben leicht. Ich gehe ungern in Kaufhaus und entdecke da irgendwie neue Marken, sondern ich weiß, ich gehe zu Ralph Lauren und dann kaufe ich mir die Sachen. Und absolut ist es ja hier, um mal auch Kassel ein bisschen zu representen, Waschbrett. Bin ich ja ein riesen Fan von.
Das macht mein Freund Micha.
Ja, genau. Lustig, genau. Ja. Genau. Habe ich ja auch über einen Chewing Gum. Micha habe ich auch über einen Chewing Gum kennengelernt. Und die sind ja mittlerweile auch im City Point. Und als ich noch
ich war immer, der erste Mitarbeiter von Chewing Gum.
Ja, da waren wir mal zusammen auch. Also du hast da gearbeitet, ich habe da mal aufgelegt, einen Chewing Gum. Und mit dem Chewing Gum, als ich noch den Immergrün hatte, habe ich auch mit dem Chewing Gum im City Point mal das ein oder andere Event zusammen gemacht. Das war eine coole Aktion eigentlich. Da haben die uns, also meine Mitarbeiter, komplett ausgestattet mit Chewing Gum Klamotten. Wir haben dann in Chewing Gum Klamotten gearbeitet bei uns auf der Gastrofläche und haben Smoothies gemixt im Chewing Gum Laden.
Geil.
Das war so eine ganz witzige Kooperation. Aber wie gesagt, ich muss irgendwas immer mit der Marke verbinden und es ist meistens irgendwas Persönliches.
Also ich trage bis heute gerne Marken, die einfach für Qualität stehen. Das war Levi's, das war Carhartt, irgendwie Nike auch. Ich mochte auch Adidas, logischerweise, aber irgendwie, wenn man dann einmal mit Nike in Kontakt war dann und auch für die Nike, für die Marke tätig war, dann hat man tatsächlich irgendwie Schwierigkeiten, mal wieder in Adidas-Schuh zu schlupfen. Aber das habe ich auch gemacht. Converse gehört ja zu Nike schon sehr lange, von daher war das naheliegend. Aber auch, ich habe jetzt heutzutage, also bei mir gab es ja irgendwann den Switch Richtung Lederschuhe und je älter ich werde, also jetzt eben gehe ich auf die 50 zu, desto mehr trage ich jetzt, vor allen Dingen im Business lustigerweise. Also ich mag es, ich habe auch so dieses typische Ding, was glaube ich viele haben nach Corona, ich habe jetzt total das Bedürfnis, mich wieder schick anzuziehen. Es haben wirklich unheimlich viele, die ich kenne, die mir das auch so zurückgeben und sagen, ey, dieses Casual und dieses in Birkenstocks oder in seiner Adilette irgendwie zu Hause, in diesem Gammellook irgendwie zur Arbeit gehen, ist jetzt irgendwie gerade nach 2-3 Jahren wieder durch und man hat wieder Bock, sich so ein bisschen mehr aus sich rauszuholen. Und das ist bei mir auch gerade so. Jetzt bin ich hier privat, jetzt habe ich irgendwie gerade Urlaub ein paar Tage. Da habe ich auch Sneaker an, aber aktuell ist es bei mir so, dass ich eigentlich nur noch mit Lederschuhen Mhm. Also Leder nicht schick, nicht immer schick, aber eben Timberlands, wo ich eben auch tätig war, oder Red Wings oder ja, irgendwas, was ich halt habe. Ja,
hab ich persönlich überhaupt nicht.
Du hattest doch auch Timberlands ganz viel.
Ich hatte, glaube ich, keinen einzigen Timberland-Schuh.
Du warst ein riesen Timberland-Fan, Alter.
Ja, aber nur Pullover, ja, Hosen und so. Ich hatte nie den Timberland-Schuh. Ich bin auch, und das war witzigerweise mit ein Grund, warum ich auch damals aus dem Unternehmen rausgegangen bin. Ich habe im Beratungsunternehmen angefangen, dann in die Selbstständigkeit, weil mein Chef damals immer drauf bestand, pass mal auf, in der Gründerberatung trägst du bitte Anzüge. Ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Finde ich auch komplett unauthentisch Gründern gegenüber.
Das stimmt.
Und er war jetzt nicht der Hauptgrund, aber ich gehe mittlerweile auch in Bankgespräche im Hoodie als Berater. Ich habe total witzige Situationen, aber ich werde total oft verwechselt, Berater und Gründer. Mhm. Weil oftmals ein Gründer von mir, ich sage dem auch immer, nee, brauchst keinen Anzug anzuziehen, aber einige wollen das dann halt einfach. Und dann sitze ich als Berater da im Hoodie, der Gründer im Anzug, und wir werden da oft verwechselt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich damit ein bestimmtes Statement setzen möchte oder so, keine Ahnung.
Also ich glaube, jeder verbindet irgendwas Unbequemes mit Anzügen. So ging es mir auch ganz lange. Ich weiß nur zur Konfirmation, und so musste ich mich auch in so ein Ding reinquetschen. Aber mittlerweile gibt es ja einfach so innovative Stoffe, und das weiß jemand wie du gar nicht. Und wenn man dann so wie ich durch verschiedene Showrooms geht und einfach, ich glaube, was mich auch ein Stück weit als Mensch ausmacht, ist eine gewisse Neugier und eine gewisse Offenheit. Das heißt, auch bei Essen oder so bin ich relativ offen, wenn das jetzt nicht nach Knoblauch stinkt ohne Ende, was ich nicht so gut vertrage, oder halt voll gesogen mit Zwiebeln oder so ist, was ich auch nicht so gut vertrage, dann bin ich eigentlich sehr offen. Und so bin ich auch bei Mode oder Schuhen total offen. Und ich finde, man muss vieles einfach mal anprobieren. Und eben bei Anzügen und allem hat sich so unfassbar viel getan. Das heißt, wenn ich jetzt Anzüge trage oder Sakkos, lässige Sakkos, zum Teil Hybrid-Sakkos, die halt auch eine Funktion haben, also sprich einen atmungsaktiven Stoff, das ist der Hammer. Also das sieht aus wie Ballonseide, wie man es kennt noch aus unseren Zeiten, wo man Basketball gespielt hat, Michael Jordan beim Warm-up oder so. Aber dieses Material ist zum Teil super teuer und hochwertig, und du merkst es nicht. Das fühlt sich an wie eine zweite Haut, und du hast aber einen Sakko an, was halt relativ elegant aussieht, und du schwitzt nicht drin, du kannst ein T-Shirt anziehen, ist transpiriert. Also es gibt ganz viele Neuigkeiten, die halt der Normalo, der sich nicht so für Mode interessiert, gar nicht mitbekommt. Und viele Normalos, und ich mag Normalos, also das will ich nicht werten, sondern einfach, die gehen zu Zara, zu H&M und zum Teil zu Primark und kaufen sich da ihre Mode. Und ich habe halt das Glück, dass ich zum Teil Zugang habe zu etwas hochwertigeren Modeteilen und darf die auch mal anprobieren, und teilweise kriege ich sie auch geschenkt. Und dann habe ich die Möglichkeit, dann sowas zu sporten, und finde das halt großartig, was da alles passiert.
Ich hatte einmal eine ganz kurze Phase, fällt mir gerade ein, wo du Anzüge gesagt hast. Da habe ich tatsächlich viel Anzüge getragen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das entstanden ist. Und da habe ich mich total verliebt in die Marke Tiger of Sweden. Heißt
ja,
die so?
Ja, ist geil. Geile Marke, ja.
Fand ich richtig cool. Habe ich entdeckt in irgendeinem Outlet in, wie heißt das, in Holland? Direkt, wenn man von Köln kommt. Roermond.
Roermond. Ja, ein tolles Outlet.
Ja, krasses Outlet. Und da bin ich weiß auch nicht warum, bin ich irgendwie in diesen Tiger of Sweden Laden rein.
Manuel hatte sie im Voice auch.
Ah, okay.
Der hat auch
coole Anzüge. Ja. Fand ich total schön. Genau. Da finde ich immer noch
also
schön.
Aus Schweden oder aus Skandinavien kommen generell ganz tolle Modemarken, finde ich. Also ich finde auch, viele unserer Looks in Deutschland sind geprägt vom skandinavischen Look. Die sind sehr innovativ, finde ich. Und ich mag den Look auch, der ist sehr puristisch und aber trotzdem irgendwie hat eine gewisse Eleganz. Der italienische oder südländische Look ist ja etwas sperriger, finde ich. Also der ist sehr, ist auch sehr toll. Die Italiener oder Südländer haben ein tolles Gefühl für Farben. Die Skandinavier sind ja eher also jetzt sind sie gerade wieder farblebendig, aber vorher waren sie sehr puristisch. Schwarz, grau, blau, weiß, das war's. Und die Südländer sind da schon mutiger und sind auch generell viel geschmückter. Und ich glaube, das ist das Lustige, auch wenn du auf Deutschland guckst und du guckst halt, du fährst so wie ich mit dem Auto durch die Gegend und besuchst verschiedene Händler. Wenn du die Münchner Händler besuchst, sei es jetzt Schuhe oder Mode, es ist alles geschmückter. Mhm. Und wenn du in Hamburg bist, ist alles skandinavisch, schlichter, puristischer, simpler. Skandinavier sind sehr, also du hast diese zwei Einschläge, und wahrscheinlich wir sind hier in der Mitte,
wir haben hier so eine Fusion aus beidem. Und Düsseldorf ist wiederum, leben unheimlich viele Russen, die mögen es auch. Und auch sehr viele international, sehr viele Asiaten leben in Düsseldorf und die mögen es alle auch wieder anders. Also so bilden sich dann verschiedene Stilformen letztendlich und Geschmäcker. Und die Händler, die meisten Händler, die ich kenne, sind natürlich auch gute Kaufleute und gucken danach, was sucht der Kunde bei mir. Will der etwas angezogenere Ware oder will der etwas lifestyleige, lockere, legere Ware? Und darauf stellen die sich ein. Also es gibt leider zu wenig Händler, die so mutig sind, dass sie sagen, wir machen jetzt ganz radikal unseren Look und entweder findest du es geil, Kunde, oder nicht. Gibt's nicht. Es gibt eher nur die andere Tendenz, dass man versucht zu fühlen, was mögen die Leute.
Ja. Ich habe jetzt noch zwei Kategorien in diesem Podcast, die würde ich gerne noch mit dir machen.
Gerne.
Und zwar die eine Kategorie nennt sich Freestyle. Mhm. Da geht es darum, ich stelle dir eigentlich, wie jetzt auch, eine kurze Frage, wirf dir irgendein Wort an den Kopf und du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt. Was verbindest du mit unternehmerischer Freiheit? Und genau jetzt machen wir den Break. Christian bekommt ein wenig Zeit zu überlegen, was für ihn unternehmerische Freiheit bedeutet. Und in der nächsten Folge, in der nächsten Woche, in der Zugabe setzen wir dann genau hier wieder an. Wir machen mit Christian noch die Kategorien Freestyle und Props. Und es wird auch noch einmal deep. Wir sprechen nämlich darüber, wie man unter anderem mit Rückschlägen umgehen kann. Und die mit Spannung erwartete Antwort auf die Frage, ist Christian eher Team MJ oder Team LeBron James? Ich halte das Intro für heute kurz und bin draußen mit ganz, 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 ganz lieben, mit drei Ausrufungszeichen gespickten Geburtstagsgrüßen an meine wundervolle Tochter Mariella. Genieß deinen Geburtstag, feier schön. Du warst die Antwort auf mein Streben nach Glück. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wieder hören, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast. Und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.